Einschleusung von kommunistischen Agenten in die katholische Kirche. Vor kurzem erschien im Rahmen der Diffusion de la Pensée Française in der dritten Auflage ein kleines, aber höchst bedeutsames Buch von Marie Carré, das sich ES 1025 betitelt. ES heißt Élève Seminarist, Seminaristenschüler. Wie üblich sind aus Gründen der Sicherheit die Namen der Personen rein zufällig. Im Prolog erfährt man, dass die Autorin, als sie als Krankenpflegerin in einem absichtlich nicht genannten Spital bei Einlieferung eines bei einem Unfall verunglückten Mannes, der keinerlei Ausweispapiere bei sich trug, eine Mappe fand, deren Inhalt sie bei der Suche nach Anhaltspunkten für die Identität des Mannes zu überprüfen hatte. Der Mann schien noch jung und slawischer Abstammung zu sein. Die Mappe enthielt 100 maschinenschriftlich geschriebene Blätter, von deren Bedeutung die Pflegerin jedoch sehr bald überzeugt war. Eine Aussage über den Toten selbst fand man nicht. Er konnte also nicht identifiziert werden. Und die Sache verlief sich im Sand der Zeit. Es war eben Krieg. Nach dem Krieg kehrte die Pflegerin in ihre Heimat zurück und begann sich näher mit den zurückgelassenen Papieren zu befassen. Sie erkannte deren Wichtigkeit und dass dieser Mann mitten in der Erfüllung eines politischen Auftrags vom Tod überrascht wurde. Er hätte diese Aufzeichnungen als Agent einer Kriegsmacht, der er diente, aus Gründen der politischen Sicherheit nie machen dürfen. Doch hatte ihn die innere Einsamkeit, in der sich schließlich jeder Agent befindet, verleitet, seine Belastung durch die Niederschrift seiner Erinnerungen etwas zu erleichtern. Nun lag sein Leben offen da vor fremden Augen. Aber die ehemalige Krankenpflegerin und jetzige Herausgeberin dieser Erinnerungen eines Antiapostels löste mit der nötigen Rücksicht und Diskretion, die einem Toten gebührt, ihre doppelte Aufgabe, indem sie aus persönlichen und sachlichen Gründen die nötige Zeit über das Geschehene verstreichen ließ und dann vielfach auf Drängen anderer sich entschloss, diese Aufzeichnungen einem Verlag zu übergeben. Marie Carré, die ehemalige Krankenpflegerin, war zwar schriftstellerisch wenig begabt, fand aber einen sehr glücklichen Weg, um das ganze schwere Erleben in die geeignete Form zu bringen. Sie gab diesem unbekannten Mann den Namen Michael, denkbar ungeeignet für einen Zerstörer der Kirche, und ließ ihn in ihrem Bericht ES 1025 handeln und sprechen, um alles sehr wirklichkeitsnahe zu gestalten. In dieser Dokumentation, die nun anhand von ES 1025 um der Bedeutung des Tatsachenkernes willen hier gebracht werden soll, nämlich die Kirche durch ihren eigenen Klerus von innen her zu zerstören, kann nur eine gekürzte Wiedergabe der Handlung erfolgen.
Michael fragt sich, weshalb er Memoiren schreiben wolle. Er weiß es nicht ganz genau. Er will sich nur im unbestimmten Drang seinen Lebensdruck von der Seele schreiben und er hofft, dass er sie rechtzeitig vernichten werde.
Ich bin ein Mensch ohne Namen, ohne Familie, ohne Vaterland und ohne Erbe. Ich gehöre zu denen, welche von den Bürgern und Bürokraten verachtet werden. Daran habe ich schwer gelitten. Ich war schon als kleines Kind ohne Namen. Ich dürfte 3 Jahre alt gewesen sein, als ich mich weinend auf einer polnischen Straße dahinschleppte. Das war 1920. Ich war also 1917 geboren worden, aber wo und von wem?
Michael bekam Stiefeltern, welche ihn sehr liebten. Sie waren fromm, zu fromm für den kritischen und skeptischen Geist Michaels. Er begann Abneigung gegen sie zu empfinden und er hasste ihre Güte. Mit 14 Jahren war er als Vorzugsschüler allen schon so weit voraus, dass sich seine Adoptiveltern entschlossen, ihn nach Paris und Rom zur höheren Ausbildung zu schicken.
Ich war darüber sehr zufrieden, so dass ich versuchte, immer weniger zu schlafen. Der Schlaf war mir eine verlorene Zeit. In meiner Vorstellung verschlang ich diese beiden Städte schon im Voraus.
Das war äußerst charakteristisch für Michael. Doch eines Tages übermannte ihn der Schlaf, und Michael suchte im Schlafzimmer seiner Adoptiveltern nach einem schlafvertreibenden Mittel. Bei dieser Gelegenheit hörte er seine Adoptiveltern über ihn sprechen. Sie beunruhigten sich wegen der Passbeschaffung für ihn, da er ja nicht ihr Kind war. Da schreibt Michael:
Der Blitz, wisst, das war der Blitz. Ich hätte sterben wollen. Wie schlug mein Herz wild? Dann war ich zu Granit verwandelt. Ich wollte ganz nackt fliehen, nichts mehr behalten von diesen Leuten da. Der Hass, den ich gegen sie empfand, war maßlos wie ihre Liebe, die sie mir bezeugten. Aber ich hasste sie nun, denn sie hatten mich belogen die ganze Zeit, selbst wenn sie mich liebten. Und das verzieh ich ihnen nicht, aus Prinzip. Durch sie bin ich heute einer der schrecklichsten Geheimagenten und bin der persönliche Feind Gottes geworden, der dazu bestimmt wurde, in der ganzen Welt den Tod Gottes zu verkünden, zu lehren und zu propagieren, dass Gott nie existiert habe.
Michael floh von daheim und lief in seinem Schmerz bis nach Wladiwostok. Er wurde aufgegriffen und kam zu Leuten, die ihm versprachen, ihn über die russische Grenze zu schaffen. Seine Adoptiveltern ließen ihn suchen, fanden ihn aber nicht. »Ich habe keine Eltern«, erklärte er kurz, wenn er gefragt wurde. Michael hatte einen Freund, der von seiner Flucht wusste. Dieser hatte einen Onkel in Leningrad, und zu diesem schickte er Michael. Dieser Onkel war ein hoher Parteifunktionär, an den Michael einen Brief mit folgenden Worten schickte: »Ich will in die Partei eintreten und dort etwas Großes werden.« Der Onkel fand Gefallen an Michael und nahm sich seiner in jeder Hinsicht an. Vor allem erzog er ihn von Anfang an ausschließlich für die Partei. Michael musste vor allem die Parteidoktrin und Sprachen lernen. Er war wie immer Vorzugsschüler und überflügelte gar bald alle seine Mitschüler, ja sogar die Professoren. Er war das, was man ein Phänomen nannte. Der Onkel erhoffte sich von ihm alles für die Zukunft. Auch Michael empfand zum ersten Mal wieder nach seiner Flucht etwas wie Freude und Zufriedenheit.
Ich studierte mit einer gewissen Wildheit 6 Jahre lang. Meine einzigen Freuden waren mein Besuch beim Onkel zu jedem Trimester und mein Hass gegen Gott. Ich hatte die Gewissheit, unbestrittener Chef des universalen Atheismus zu werden. Mein Onkel war mein einziger Freund. Frauen interessierten mich nicht. Ein Maximum zu lernen war mir leicht, denn ich hatte ein erstaunliches Gedächtnis. Eine aufmerksame Lesung und ich wusste ein ganzes Buch auswendig. Auch schrieb ich einen glänzenden Stil. Meine Vorliebe für die atheistische Lehre, welche Basis und Fundament der Partei ist, steigerte meinen immensen Eifer.
Nach 6 Jahren rief der Onkel Michael zu sich in sein Büro. Und da konnte er feststellen, dass er ein hoher Parteifunktionär war. Er sagte zu Michael, dass er ihn nun aussenden werde, um den militanten und internationalen Atheismus praktizieren zu lernen, insbesondere gegen die katholische Kirche, die die beste Struktur habe. Um das zu verwirklichen, müsse er ins Seminar eintreten und römisch-katholischer Priester werden. Darauf zuerst schweigen. Aber dann erfüllte diese Aussicht Michael mit großer Freude. Ja, sagte er, Michael müsse, um ins Priesterseminar eintreten zu können, nach Polen zurückgehen, sich mit den Adoptiveltern aussöhnen und sich dem Bischof vorstellen. Michael revoltierte, fügte sich aber schließlich. Der Partei wollte er ja schließlich Zeit seines Lebens dienen. Er müsse aus Marmor werden und dürfe keine Gefühle persönlicher Art haben, erklärte der Onkel. Michael fragte: 6 Jahre Seminar? Der Onkel bejahte. Ein Geheimagent habe kein Blut in seinen Adern zu haben, kein Herz, liebe niemanden, nicht einmal sich selbst. Er sei eine Sache der Partei, die ihn lebend verschlingen könne ohne Vorwarnung. Er habe festzuhalten, dass er überwacht werde, wo immer er sich auch aufhalten möge, und dass man sich seiner bei der ersten Unvorsichtigkeit entledigen werde. auch wenn er sich ohne seine Schuld in Gefahr befände, so dürfte er nicht auf die Partei rechnen. Er würde verleugnet werden. Michael antwortete:
Ich weiß das alles, aber ich erlaube mir zu fragen, warum ich meiner falschen Familie Liebe heucheln soll. Ich habe ihr niemals den Hass verborgen, den ich für sie empfinde.
Der Onkel antwortete: Der Hass nützt uns nichts, außer gegen Gott. Sie müssen durch einen echten Bischof Ihres Heimatlandes Polen angenommen werden. Wir haben kein Interesse, Ihre Studien in diesem Land abschließen zu lassen. Sie werden auf die andere Seite des Atlantik geschickt werden. Aber das ist vertraulich, und Sie werden staunen, wenn Sie diesen Befehl erhalten werden. Ja, wir haben allen Grund, einen europäischen Krieg zu fürchten mit diesem Narren, der jetzt Deutschland regiert. Also scheint es klüger, Ihre Studien in Kanada abschließen zu lassen. Auch ein anderer Grund bestimmt uns, nämlich die europäischen Seminare sind viel strenger als die amerikanischen. Ich weiß, dass Sie 6 Jahre strenges Seminar ohne weiteres ertragen können, ohne davonzulaufen. Das ist keine Frage. Aber wir brauchen einen, der die Welt kennt und der es versteht, klug zu reden, damit sie den Glauben verliert. Selbstverständlich so, dass niemand Verdacht schöpft. Es würde uns wenig nützen, die jungen Leute in die Seminare zu schicken, wenn sie sich dort zugrunde richten lassen. Nein, sie werden Priester bleiben bis zum Tod und sie werden als treuer, keuscher Priester leben.
Michael trat also in ein polnisches Priesterseminar ein. Von nun an sollte er sich bemühen, zu entdecken, wie man alles das, was man ihn lehrte, zerstören könne. Deshalb musste er zwar aufmerksam, aber ohne Leidenschaft, denn Michael hasste die Kirche, Kirchengeschichte studieren. Er sollte bedenken, dass Verfolgung zu nichts nütze sei und nur Märtyrer schaffe, die nur Same zu neuem Christentum wären, wie er sagen hörte. Und nicht vergessen, dass alle Religionen auf Furcht aufgebaut sind. Wenn man diese unterdrückt, trifft man die Religion selbst. Furchtlose Generationen würden gebraucht werden. Der Onkel befahl die Ausforschung der besten Methode, den wöchentlichen Bericht zu übersenden und verhieß die baldige Zusammenarbeit mit dem Netz selbst. Michael würden 10 Personen unterstellt, und diese hätten ihrerseits wieder je 10 Personen unter ihrem Befehl. Die unter seinem Befehl Stehenden würden ihn, Michael, nicht kennen. Außerdem erklärte der Onkel:
Wir haben schon zahlreiche Priester in allen Ländern, wo der Katholizismus sein strenges Regiment führt. Aber ihr kennt euch nicht untereinander. Der eine davon ist ein Bischof. Vielleicht treten Sie in Beziehung zu ihm. Das wird vom Grad abhängen, den Sie erreichen werden. Wir haben überall Beobachter, insbesondere ehemalige Agenten, die die Weltpresse durchstöbern. Ein Übersichtsbericht wird Ihnen regelmäßig zugehen. Wir werden also leicht feststellen können, wann Ihre eigenen Ideen wirksam werden.
Michael fragte den Onkel, wie er in Verbindung mit ihm bleiben könne, wenn der Krieg ausgebrochen sein würde. Es war alles schon vorgesehen. Michaels Geheimnummer würde ES-1025 sein. Also sind vor mir schon 1024 Priester und Seminaristen in diese Karriere eingetreten, rief Michael aus. Das könnte wohl sein, erwiderte der Onkel. Braucht es denn so viele? Fragte Michael noch. Der Onkel lächelte nur.
Nach diesem denkwürdigen Abend lud der Onkel Michael ein zur Einsichtnahme in einige Geheimakten. Obwohl Michaels Memoiren niemals veröffentlicht werden dürften, nahm er sich vor, vorsichtig zu bleiben. Im Augenblick dachte er nur daran, den Onkel eine Idee für die Generaldirektion vorzulegen. Der Onkel lächelte leicht. Er lobte den Eifer Michaels und befahl ihm, sich kurz darüber zu äußern. Michael sagte also: Anstatt religiöse Gefühle zu bekämpfen, würde ich vorschlagen, sie für künftige Ideen zu engagieren. Man muss den Menschen in den Kopf setzen, besonders den Kirchenmännern, auf jeden Fall über eine universelle Kirche nachzudenken, in der sich alle Kirchen vereinigen könnten. Damit diese Idee Leib und Leben erhalte, muss man sie den frommen Leuten einimpfen, insbesondere den römisch-katholischen. Man muss ihnen ein Gefühl der Schuld gegenüber den Protestanten beibringen.
Der Onkel fragte:
Sind Sie nicht ein wenig zu optimistisch in der zweiten Hälfte Ihres Vorschlags?
Nein, nein, ich war katholisch, will sagen sehr fromm und sehr eifrig bis zu meinem 14. Lebensjahr. Und ich glaube, dass es relativ leicht ist, den Katholiken zu zeigen, dass es auch bei den Protestanten, bei den Moslems und bei den Juden heilige Menschen gibt.
Angenommen, antwortete der Onkel, aber welches Gefühl werden die anderen Religionen haben?
Das wird verschieden sein, und ich werde diesen Aspekt des Problems noch studieren. Aber die Hauptsache ist, die katholische Kirche tief und endgültig zu treffen. Sie ist die gefährlichste.
Und wie stellen Sie sich die universelle Kirche vor? Fragte der Onkel wieder.
Ich sehe sie sehr einfach. Sie kann niemals anders als einfach sein. Damit alle in sie eintreten können, darf sie nur vage Ideen haben von einem mehr oder weniger schöpferischen Gott, der mehr oder weniger gut ist, je nach Bedarf. Und im Übrigen wird dieser Gott nur in den Notzeiten nützlich sein. Dann wird die angegebene Angst die Tempel füllen, sonst aber werden sie leer stehen.
Der Onkel überlegte eine Weile, dann sagte er:
Ich fürchte, dass der katholische Klerus schnell genug die Gefahr erkennen wird und sich zu unserem Projekt feindlich einstellen wird.
Michael erwiderte lebhaft:
So ist es ja jetzt noch. Meine Idee ist ja von Nicht-Katholiken propagiert worden, aber die Kirche hat sich solchen Programmen gegenüber immer verschlossen. Deshalb will ich ja die Art und Weise studieren, wie man ihre Meinung ändern könnte. Ich weiß, dass dies nicht leicht sein wird, dass man daran 20 bis 50 Jahre wird arbeiten müssen, aber wir werden es erreichen.
Michael legte dann im Verlaufe des Gespräches seinem Onkel eine kleine Arbeit vor, die dieser mit Interesse las und versprach, er werde diese Arbeit von seinen Beratern überprüfen lassen. Unterdessen sollte sich Michael für die Reise nach Polen vorbereiten. Er stellte Michael noch einen höheren Funktionär, als er selber war, vor. Dieser fragte Michael, was ihm als das Höchste gelte, worauf Michael antwortete: Der Triumph der Partei. Das hohe Tier sagte:
Von nun an sind Sie unter die aktiven Geheimagenten eingetragen. Sie werden jede Woche Ihre Weisungen ausgeben. Ich zähle auf Ihren Eifer. Ich will zugeben, dass es eine Weile braucht, um die Religionen von innen her zu zerstören. Indessen ist es notwendig, dass die gegebenen Befehle ihr Echo finden, insbesondere bei den Schriftstellern, Journalisten, aber auch bei den Theologen. Selbstverständlich haben wir auch eine Stelle, die das religiöse Schrifttum der ganzen Welt überwacht und ihre Meinung äußert über die Nützlichkeit der von den diversen Agenten ergangenen Weisungen. Aber ich hoffe auf Sie, denn es scheint mir, dass Sie schon von selbst alles verstanden haben.
Michael schrieb: Das hohe Tier war sichtlich kein Idiot. Es hörte von meiner Arbeit sprechen, dessen war ich sicher. Ich kannte zu gut die Verwundbarkeit der Christen, um nicht an meinem zukünftigen Erfolg zweifeln zu können. Ich glaube, dass diese Wunde Liebe heißt. Im Namen dieser sakrosankten Liebe kann man allen alle Gewissensbisse einimpfen. Und Gewissensbisse sind immer ein Zustand des geringsten Widerstandes. Michael grüßte respektvoll, dankte aber mit einer gewissen Kühle. Er wollte nicht, dass dieser sich einbilden sollte, er habe ihn beeindruckt. Schließlich gelangte er dazu, dass er selbst der Größte war.
Michael reiste nach Polen. Nachdem er 6 Jahre lang als armer, aber ehrgeiziger Student einsam und allein gelebt hatte, wollte er nun mit seinen 21 Jahren wieder ein normaler junger Mann werden. Freundlich, zuvorkommend, gehorsam und fromm, brennend vor Verlangen, in das Priesterseminar einzutreten. Von einer bekannten Familie, die an seinen Beruf glaubte, ließ er sich eine Audienz beim Bischof vermitteln. Dieser zählte zu jenen Katholiken, die der Meinung sind, es sei besser, an keine Berufung zu glauben, sondern sie zu bekämpfen. Eine wahre Berufung würde schon über alle Hindernisse siegen. Michael spielte seine Rolle gut und blieb bei aller Ablehnung durch den Bischof demütig und bescheiden. Der Bischof schickte ihn weiter zu seinem Pfarrer und dann zu einem Ordensmann, der im Rufe der Gabe der Unterscheidung der Geister stand. Michael lächelte leise. Er war sich seines Gelingens, seiner Pläne voll bewusst. Der besagte Ordensmann prüfte Michael nach allen Regeln der Kunst, stellte ihm derartige Fallen, dass dieser hätte hineinfallen müssen, würde er keine Berufung gehabt haben. Michael wich allen Schlingen allglatt aus, und das Gespräch wurde nach und nach ausgesprochen warm und herzlich, und man schied voneinander wie gute Freunde. Einige Tage verliefen in Schweigen. Wie wenn die Kirche keine Eile hätte, wieder einen Seminaristen mehr zu haben. Michael aber arbeitete an den nächsten Direktiven, die via Russland die ganze Welt erreichen sollten. Endlich wurde Michael zum Bischof gerufen. Und da, Michael glaubte, die Erde öffne sich vor ihm, sagte der Bischof mit ganz ruhigen, schier teilnahmslosen Worten, der Ordensmann, zu dem er geschickt wurde, meine, Michael habe keine Berufung.
Michael ging seinen Weg weiter. Er suchte nun in Erfahrung zu bringen, was jenen Ordensmann bewogen hatte, ihm die Berufung abzusprechen. Zu diesem Zweck bat er seinen Korrespondenten, der den Ordensmann gut kannte, diesen unter irgendeinem Vorwand bei sich einzuladen, in Anwesenheit Michaels.
Während ich auf diesen wartete, schrieb Michael in sein Buch, ließ ich mir meine Arbeit durch den Kopf gehen. Ich sagte mir, es ist äußerst wichtig, dass die Christen sich heftige Vorwürfe machen über das Ärgernis einer geteilten Kirche, denn es gibt drei Arten von Christenheit, die katholische, mehrere orthodoxe und gegen 300 protestantische Sekten. Das niemals erhörte Gebet dieses Jesus von Nazareth, seid eins, wie mein Vater und ich eins sind, muss endlich erfüllt werden. Es heißt also, diesbezügliche Gewissensbisse zu züchten, insbesondere bei den Katholiken. Man muss herausstellen, dass der Fehler auf Seite der Katholiken liegt, die durch ihre Halsstarrigkeit selbst die Schismen und Häresien verursacht haben. Man muss bis zu dem Punkt kommen, wo der Katholik sich derartig schuldig fühlt, dass er um jeden Preis die Wiedergutmachung anstrebt. Man muss ihm suggerieren, dass er selbst versuchen muss, sich den Protestanten zu nähern, ebenso den anderen, doch ohne das Credo anzutasten. Das Credo muss bewahrt bleiben, oder nur eine kleine Abänderung. Die Katholiken sagen, ich glaube an eine katholische Kirche, die Protestanten, ich glaube an eine allgemeine Kirche. Das ist doch das Gleiche, denn das Wort katholisch will sagen, allgemein, universell. Zum Mindesten wollte man das am Anfang. Doch aber im Laufe der Jahre hat das Wort katholisch einen tieferen Sinn angenommen. Es wurde fast ein magisches Wort. Und ich sage, dieses Wort muss im Credo um eines höheren Gutes willen unterlassen werden, wegen der Einheit mit den Protestanten. Mehr noch, jeder Katholik muss sich bemühen, nachzudenken, was den Protestanten gefallen könnte. Selbstverständlich darf dabei der Glaube und das Credo nicht in Frage gestellt werden. Niemals, man muss die Geister immer nur zu einer größeren Liebe und Brüderlichkeit hinführen. Niemals von Gott sprechen, sondern von der Größe des Menschen. Nach und nach muss der Sprachgebrauch und die Mentalität umgeformt werden. Der Mensch muss an erster Stelle stehen. Man muss das Vertrauen zum Menschen kultivieren, welches seine Größe beweisen wird, indem er die universelle Kirche gründen wird, in der sich alle, die guten Willens sind, verschmelzen werden und aufzeigen, dass der gute Wille des Menschen, seine Aufrichtigkeit und seine Würde mehr wert sind als ein immer unsichtbarer Gott. Zeigen, dass der Luxus und die Kunst, welche die katholischen und orthodoxen Kirchen umgeben, ein Ärgernis sind für die Protestanten, für Juden und Moslems, suggerieren, dass es der Mühe wert sei, diesen unnützen Rahmen um eines höheren Gutes willen zu sprengen. Auch einen Bildersturm muss man entfachen. Die jungen Leute sollten all diesen Plunder demolieren. Die Statuen, Bilder, Reliquien, die priesterlichen Ornate, die Orgeln, Kerzen, Lampen, die Fenster der Kathedralen und so weiter. Auch wäre es gut, wenn man eine Prophezeiung in die Welt hinausgeben würde. Ihr werdet verheiratete Priester sehen und die Messe in der Volkssprache vernehmen.
Ich erinnere mich mit Freuden daran, dass ich der Erste war, der solche Dinge schon 1938 gesagt hat. Im selben Jahr trieb ich die Frauen dazu an, das Priestertum zu verlangen, und ich pries eine Messe, die nicht in der Pfarrkirche, sondern zu Hause in der Familie von Vater und Mutter vor der Mahlzeit gelesen werden sollte, die sogenannten Hausmessen. Eine Menge solcher Ideen fiel mir ein, eine kühner als die andere. Als ich dieses ganze Programm in Codebuchstaben übertragen wollte, kam mein Freund und teilte mir mit, dass der Ordensmann erst am nächsten Tage ihn besuchen würde.
Im Weiteren bestand nun Michael darauf, den Grund zu erfahren, weshalb dieser Ordensmann ihm die Berufung abgesprochen habe. Jener aber erklärte, er habe persönlich keinen Grund, doch der Herr habe seiner Seele das nötige Licht gegeben. Michael wurde nervös. Diese Antwort war keine Antwort. Doch glaubte Michael, dass er ihn nicht anlog. Er hatte tatsächlich keinen eigentlichen Grund, ihn in das Nichts zurückzustoßen. Er besaß nur einen gewissen Spürsinn. Michael war entschlossen, sich anderswo vorzustellen, doch der Ordensmann sagte ihm mit seinem sanften, engelgleichen Lächeln, dass Michael sich ins Unrecht setze, wenn er nun doch in ein Seminar eintrete.
Michael erklärte ihm kalt, dass er durchaus fähig wäre, ihn umzubringen. Der Ordensmann antwortete, dass er das wisse. Michael war bestürzt. Augenblickelang sahen sie sich gegenseitig in die Augen. Der Ordensmann sagte ruhig:
Sie wissen nicht, was Sie tun.
Dann ging er. Michael gesteht, dass er in diesem Augenblick am liebsten bis ans Ende der Welt geflohen wäre, denn dieser Mann besaß eine Macht, die er sich nicht erklären konnte. Michael trug in sein Buch ein:
Da machte mein Freund mir ein Zeichen, denn er spürte, dass ich schwach wurde, und er wusste, dass für mich alles vorbei sein würde, wenn ich dem Befehl meines Onkels nicht nachkam. Ich wollte ja selbst alle Hindernisse beseitigen. Also entschloss ich mich kurzerhand zur Herbeiführung des Todes ohne Verletzung. La mort sans blessure. Männer von meinem Wert für die Partei hatten alle die Gelegenheit gehabt, eine Spezialausbildung zu erhalten, deren kostbarste Geheimnisse wir aus Japan bezogen. Zu dieser Zeit kannten nur wenige Menschen des Westens diese außergewöhnlichen Möglichkeiten, die der menschliche Körper bot, sei es zur Verteidigung, sei es zum Angriff, ja selbst zum Mord mit bloßen Händen. Obwohl Russland auf diesem Gebiet Bescheid wusste, war doch Japan in Führung. Ich war stolz, einer der ersten Eingeweihten in dieser Kunst gewesen zu sein. Ich habe also mit zwei raschen Handgriffen den Tod ohne Verletzung desjenigen bewirkt, welcher die fast komische Kühnheit gehabt hatte, sich gegen den Marxismus-Leninismus zu stellen, indem er mich abwies. Ich kehrte ganz friedlich nach Hause. Das Hinscheiden würde normal gemeldet werden. Todesursache: Herzschlag. Am anderen Morgen war mein Körper mit kleinen Pünktchen übersät. Ich war wütend, denn das war ein Zeichen, dass meine Leber diese Spannung nicht ausgehalten hatte. Zu dumm! Dann beglückwünschte ich mich, denn meine Sache hatte letzten Endes doch Erfolg gehabt.
Michael bereitet sich offen zum Eintritt ins Seminar vor. Man schickte ihn nach Paris und Rom. Dort hatte er ein interessantes Gespräch mit einem Professor, der später sein Seminarprofessor werden sollte. wenn er die Priesterweihe empfangen würde. Dieser Professor gehörte zum Agentennetz und gab sich optimistisch. Er hatte sich auf die Heilige Schrift spezialisiert und arbeitete an einer neuen Bibelübersetzung in englischer Sprache. Sein einziger Mitarbeiter war ein lutherischer Pastor, der übrigens mit seiner Kirche nicht mehr übereinstimmte. Selbstverständlich blieb diese Zusammenarbeit geheim. Das Ziel der beiden Männer war, die Menschen von allen Systemen zu befreien, die sie durch die Interpretation der Bibel, besonders des Neuen Testamentes, festgelegt hatten. Ihrem Plan gemäß sollte die Jungfräulichkeit Mariens, die Realpräsenz in der Eucharistie und die Auferstehung Christi nach ihrem Wunsch in Klammer gesetzt werden, um dadurch schließlich ein ganz einfaches Verschwinden zu erreichen. Die Würde des modernen Menschen schien ihnen dieses Preises wert zu sein. Michael berichtet dann weiter.
Der Professor hatte mir auch eine recht brauchbare Art, die Messe zu lesen, beigebracht. Denn ich werde nach meiner Weihe verpflichtet sein, sie zu lesen. Da er eine tiefe Veränderung durch diese Zeremonien annahm, sprach er die Konsekrationsworte niemals aus. Aber um nicht in Verdacht zu kommen, sprach er die Endungen der Worte ähnlich lautend aus. Ich machte es ebenso. Alles, was diese Zeremonien einem Opfer anglich, sollte nach und nach weggelassen werden. Das Ganze sollte nur ein gemeinsam eingenommenes Mahl sein, wie bei den Protestanten. Der Professor arbeitete auch an einem neuen Messformular und riet mir, dasselbe zu tun. Denn es scheine ihm sehr wünschenswert, der Welt eine Anzahl ganz verschiedener Messformulare vorzulegen. Man brauche sehr kurze für die Familien und für kleinere Gruppen, längere für die Festtage. Im Übrigen wäre ihm auch das wahre Fest für die arbeitenden Menschen ein Spaziergang in die Natur. Er meine, dass man sehr leicht den Sonntag zu einem Tage der Natur umwandeln könne. Er gab mir auch die Adresse eines Franzosen bekannt, der als Musikprofessor in der Stadt lebte, wo ich mich für 6 Jahre hinbegeben sollte, um mich denkbar langweiligen Wissenschaften zu widmen. Er versicherte mir, dass ich volles Vertrauen zu jenem Manne haben könne, dass er mir alle Dienste erweisen würde, auch die heikelsten. Auch die Zivilkleidung könne ich zur Aufbewahrung bei ihm abgeben, freilich gegen gute Bezahlung. Eines Tages saßen wir auf der Terrasse eines Cafés, als er mir plötzlich sagte,
stellen Sie sich diese Stadt vor ohne eine einzige Soutane, ohne ein einziges Gewand von Mönch und Nonne. Welch wunderbare Lehre! Denn in Rom erfasst man erst die enorme Wichtigkeit der Priesterkleidung. Aber ich schwöre mir, dass sie aus unseren Straßen verschwinden werden, auch aus den Kirchen, denn man kann die Messe sehr wohl auch in Zivilkleidung lesen.
Dieses Spiel, das darin bestand, sich die Straßen ohne Soutane vorzustellen, verfing sich in meinem Geiste und ich empfand einen immer mehr wachsenden Hass gegen dieses Stückchen schwarzen Stoffes. Es schien mir, dass die Soutane eine stumme Sprache sei, aber wie beredt. Sie sagte dem Gläubigen wie dem Gleichgültigen, dass der so bekleidete Mensch sich einem unsichtbaren Gott geschenkt habe, den er für allmächtig halte. Als ich selbst genötigt war, in dieses lächerliche Kleid hineinzuschlüpfen, nahm ich mir 2 Dinge vor. Das Warum und das Wie der priesterlichen Berufung bei den jungen Burschen zu verstehen zu lernen und jenen, die die Soutane tragen, einzugeben, dass sie die Gleichgültigen wie auch die Feinde besser erreichen würden, wenn sie die Soutane nicht trügen. Ich nahm mir vor, bei diesem Vorhaben den Schein höchsten Eifers zu geben.
Michael legte nun seine Pseudobeichte bei einem Professor des Seminars ab. Das Ganze war nur ein Experiment für ihn. Er wollte wissen, wie sich der Priester aus der ganzen Sache heraushalten würde. Einerseits, um das Beichtgeheimnis zu wahren, andererseits sein Mitwissen um Michaels eigentliche Aufgabe und Absicht nicht zu verraten. Würde er seinen Austritt aus dem Seminar veranlassen? Michael hält in seinen Aufzeichnungen Folgendes fest.
Ich bat ihn also, meine Beichte hören zu wollen. Ich erzählte ihm alles, dass ich Kommunist und dem Geheimdienst verpflichtet sei, und zwar der Sektion des militanten Atheismus, dass ich einen polnischen Priester ermordet, der behauptet hatte, dass ich keine Berufung hätte. Sonderbar, der Professor glaubte mir alles, auch wenn ich alles nur erfunden hätte. Er reagierte ziemlich banal, indem er mich auf mein ewiges Heil verwies, um das es in erster Linie ginge. Fast hätte ich laut aufgelacht. Glaubte er wirklich, dass ich auch nur ein Atom von Glauben hätte? So war ich genötigt, ihm zu erklären, dass ich weder an Gott noch an einen Teufel glaubte. Eine solche Beichte war wahrscheinlich ganz neu für ihn. Er tat mir leid. Er sagte zu mir:
Was erwarten Sie sich, wenn Sie in den Orden eintreten?
Die Kirche von innen her zu zerstören, antwortete ich mit Freimut.
Sie sind wohl sehr anspruchsvoll.
Ich ärgerte mich ein wenig, aber ich freute mich auch, ihm sagen zu können, dass wir schon mehr als 1000 Seminaristen und Priester sind. Daraufhin sagte er kurz:
Das glaube ich nicht.
Wie Sie wollen, sagte ich, aber ich trage bereits die Nummer 1025. Und wenn auch einige gestorben sind, es sind ein rundes 1000. Er schwieg lange. Dann fragte er ziemlich trocken:
Und was erwarten Sie sich von mir?
Es fiel mir schwer zu antworten, denn ich wollte mich ja nur amüsieren und wissen, wie er sich herauszöge aus dieser Angelegenheit bei Einhaltung des Beichtgeheimnisses und bei einem solchen Geständnis. So sagte ich einfach: Ich vermute, dass Sie versuchen werden, mich zurückzuschicken.
Sie zurückschicken? Sind Sie nicht einer der besten Schüler von uns und einer der frömmsten?
Ich war sprachlos und wusste auch nicht zu antworten. Dann meinte ich: Klärt Sie meine Beichte wirklich nicht auf über meine Personalität? Er sagte kurz und knapp:
Die Beichte ist von unserem Herrn Jesus Christus eingesetzt, zum Heil der Seele. Die Ihre hat also keinerlei Nutzen.
Nicht einmal, um sich besser zu verstehen, meinte ich.
Nein, denn wenn Sie diesen Ort verlassen haben werden, werde ich alles vergessen haben.
Wirklich?
Sie wissen es sehr gut. Sie studieren bei uns. Also war das der Grund Ihrer unglaublichen Beichte?
Vielleicht.
Wenn Sie einen anderen Zweck verfolgen, so wäre es besser, ihn mir zu sagen.
Nein, sagte ich artig. Ich wollte Sie nur studieren. Sie selbst, das ist alles. Es schien, dass er überlegte. Dann sagte er zu mir:
Vergebliches Bemühen, es wird nichts passieren.
Wirklich nichts?
Nichts, Sie wissen es ja.
Er stand auf und ließ mich in Verlegenheit und Unsicherheit zurück. Am nächsten Tage sagte mir ein Mitschüler, der glaubte, mein Freund zu sein, weil er mich liebte, ganz leise:
Der Professor hat die ganze Nacht in der Kapelle gebetet.
Ich schwieg. Hätte er mich nicht fragen müssen, ob ich mich bekehren oder abreisen wolle? Aber hatte er nicht gesagt, ich werde alles vergessen? Was konnte er also gegen mich sagen, was nicht zur Beichte gehörte? Nichts. Ich hätte ja gar nicht gebeichtet, wenn ich nicht immer das Bild eines vollkommenen Seminaristen hätte abgeben müssen. Wusste er nicht, der alte Mann, dass ein Kommunist zu jedem Opfer bereit ist? Alle diese Leute glauben immer, dass nur Christen Opfer bringen. Die folgenden Tage beobachtete ich ihn aufmerksam und fand, dass er immer der gleiche blieb, ruhig, sanft und kindlich heiter. Im Grunde hatte ich eine gewisse Vorliebe für ihn. Nach und nach beichtete ich bei allen Professoren und amüsierte mich, wie sie an diesem schrecklichen Beichtgeheimnis kauten. Aber ich konnte niemals verstehen, wie sie diese Last meiner Gegenwart ertragen konnten.
Sein Onkel verlangte jetzt nur mehr eine Arbeit pro Woche, ein Projekt, das er auszuarbeiten hatte. Dann schrieb Michael weiter:
In der Zeit, wo ich mit der Beichte mein loses Spiel trieb, war ich besonders empfindlich in der sogenannten Tugend des heiligen Gehorsams, wie Sie hier sagen. Dieser bezieht sich besonders auf den Papst. Ich wälzte Probleme hin und her, ohne es zu verstehen. Ich war also geneigt, unseren Überwachungsdienst fragen zu wollen, was es für eine Bewandtnis habe mit dem Vertrauen der Katholiken zu ihrem Papst. Ich wusste nicht, dass ich hier etwas Schwieriges fragen wollte. Dennoch schien es mir vordringlich, die Katholiken aufzureizen, am Papst Kritik zu üben. So wurde also jemand beauftragt, alle Schriften des Vatikans zu überwachen, um darin, wenn auch kleine Details, die irgendjemand missfallen könnten, zu entdecken. Die Qualität jener, die den Papst kritisieren sollten, galt wenig. Hauptsache war, dass er überhaupt kritisiert wurde. Das Ideal wäre freilich, dass er von sich aus allen missfällt, den Traditionalisten wie den Modernisten. Was die Tugend des Gehorsams betrifft, so ist sie eine der Hauptkräfte der Kirche. Ich gedachte, sie ein wenig zu erschüttern, indem ich die Gewissensbisse bezüglich der Einheit der Christen anheizte. Jeder sollte sich selbst mitschuldig fühlen an der gegenwärtigen Geteiltheit der Kirche. Jeder Katholik spreche sein Mea culpa und trachte danach, wie er selbst 4 Jahrhunderte der Verachtung gegen die Protestanten auslöschen könne. Ich konnte hier nachhelfen, indem ich alles herausstellte, woran die Protestanten Anstoß nahmen, und verlangte mehr Liebe. Die Liebe hat ja den Vorteil, dass man ihr jede Dummheit aufladen kann. Ich fürchtete nur, dass meine Methode erkannt werden könnte und dass viele darin eine hinterlistige Art, Gott zu töten, erkennen würden. Übrigens will ich nicht behaupten, dass die Protestanten keinen Glauben hätten, aber sie sollen sich nicht zum Katholizismus bekehren, sondern im Gegenteil, die katholische Kirche soll ihnen entgegenkommen. Eine neue Idee, die mich schon im Voraus mit Freude erfüllte, die Vorankündigung eines Konzils, warf ich dann in die ganze Welt, in einem Befehl und in einer Prophetie. Zuerst die Prophetie. Gott selbst werde durch ein Wunder, durch ein großes Wunder, die Leute lieben so etwas, die Einheit der Christen bewirken. Deshalb ist es notwendig, dass sich die Menschen um eine große Verfügbarkeit bemühen, eine Verfügbarkeit voll Liebe. Mit anderen Worten, die Katholiken müssen Ballast abwerfen, damit Gott ein so großes Wunder wirken könne, inmitten der nun so gereinigten Herzen. Denn die Konversionen hatten ein beschleunigtes Tempo angenommen. Ich ließ wissen, dass man Gott alle Freiheit für das Vorgehen zugestehen müsse. Und man hörte auf mich und folgte mir. Ich habe die Wunder gewirkt, nicht Gott. Ich zittere noch heute vor Freude. Das war einer meiner schönsten Erfolge.
Nach 2 Jahren fragte sich nun Michael ernstlich, ob er fortsetzen sollte. Der Wille allein reicht nicht immer hin, und Michael war noch jung genug, um nicht nur vom Hass leben zu können. Indessen bemerkte er aber, dass dieser Hass wuchs und sich nicht nur auf Gott allein erstreckte, sondern auch auf Michaels Umgebung. »Wenn Sie wüssten, wie ich Sie verwünschte«, schrieb er weiter in seinem Buch, »heute noch bewundere ich mich selbst, dass ich dies alles aushalten konnte.« Eines Abends lernte Michael bei einem großen Empfang ein junges Mädchen kennen, das ihm gefiel. Es kam in näheren Kontakt mit ihm. Wegen ihrer schwarzen Haare nannte er sie nur »die Schwarzhaarige«. Sie führten dann auch gelegentlich religiöse Gespräche. Michael reizte das.
Thank you.
entwickelte ihr Michael sein Vernichtungsprogramm gegen die Kirche.
Er sprach zunächst über das, was den Katholiken ermöglichen würde, von den Protestanten akzeptiert zu werden. Bis heute hatten die Katholiken auf die Rückkehr der Protestanten in den Schoß der Kirche gehofft. Es wäre nun Zeit, dass sie ihre Arroganz aufgeben würden. Die Liebe verlange dies als Pflicht.
Wenn die Liebe im Spiel ist, behauptete ich, so kann nichts Schlimmes passieren. Ich prophezeite also mit Sicherheit, das Weglassen des Latein, der priesterlichen Ornate, der Statuen, Bilder, Kerzen und der Kniebänke, damit sich niemand mehr hinknien konnte. Auch startete ich einen Feldzug zur Weglassung des Kreuzzeichens. Dieses Zeichen wurde nur in den römischen und griechischen Kirchen gemacht. Es wäre an der Zeit, dass sich die Katholiken besinnen, dass sie dadurch die anderen Kirchen beleidigen, die ebenso große Qualitäten besäßen wie sie. Dieses Zeichen, ebenso die Kniebeugen, sei nur eine lächerliche Gewohnheit. Ich prophezeite auch, und das war erst 1940, die Aufgabe der Altäre, die durch einen absolut leeren Tisch ersetzt werden würden, und all der Kruzifixe, damit Christus wie ein Mensch und nicht wie ein Gott angesehen werde. Ich bestand darauf, dass die Messe nur als ein gewöhnliches Mahl angesehen werde, zu dem alle eingeladen seien, sogar die Ungläubigen.
Michael musste sich eingestehen, dass er zum ersten Mal verliebt war, dass er die Schwarzhaarige liebte. Er sah nur ein Heilmittel, einen immer größeren Eifer entwickeln für die Förderung der Sache des Proletariates.
Zu dieser Zeit begann ich meine große Schlacht des biblischen Dialogs. Es ging darum, die Katholiken zu einer emsigen Lektüre des Wortes Gottes anzuspornen und auf dem freien Examen, so wie es bei den Protestanten praktiziert wurde, bestand. Durch dieses fromme Mittel trieb ich also die Katholiken an, das päpstliche Joch abzuschütteln und wie die Protestanten sich zum Herrn über diese neue Generation zu machen.
Die Modernisierung des Wortes Gottes erlaubt oft eine Verdünnung der Intransigenz. Und das geschah auf ganz natürliche Weise. Jedes Mal, wenn ein wenig gebräuchliches Wort aufscheint und missverstanden werden kann, suche man es durch ein ganz einfaches zu ersetzen, selbstverständlich immer zum Nachteil des tieferen Sinnes.
Durch die Begegnung mit der Schwarzhaarigen war Michael auf die Marienverehrung in der katholischen Kirche gestoßen. Das Mädchen zeigte sich religiös informiert. Michael blieb ihr manche Antwort schuldig. Das ärgerte ihn. Erbittert machte er sich ein Studium der Mariologie. Sie war ja auch kirchliche Lehre und er musste informiert sein. Er schrieb:
Zu dieser Zeit ging ich mit allen Kräften daran, den marianischen Kult zu zerstören. Ich blieb dabei, dass die Katholiken und die Orthodoxen mit ihrer leidigen Marienverehrung die Protestanten herausfordern. Ich bemerkte, wie viel logischer und klüger die getrennten Brüder waren. Diese menschliche Kreatur Maria, von der wir fast nichts wissen, war ja beinahe mächtiger als Gott selbst. Ich führte ins Treffen, dass viele Protestanten glaubten, Maria habe nach Jesus noch andere Kinder gehabt. Außerdem propagierte ich die Unterdrückung des Rosenkranzes und der zahlreichen Marienfeste. Selbstverständlich würden auch Medaillen, Bilder und Statuen fallen. Es sollte eine Totalzerstörung sein. Unterdessen wusste ich nicht, wie ich Lourdes, Fatima und andere wichtige Marienorte liquidieren sollte. Eine andere Schwierigkeit: Wenn man Maria entthronen wollte, musste man so auch Weihnachten ausschalten. Und das ging nicht an, denn Weihnachten war ja auch für die Ungläubigen ein Fest der Freude geworden. Aber diese Leute wussten ja nicht, um was es ging. Man brauchte also nur zu sagen, dass der Friede und die Freude wünschenswert sind. Im Übrigen genügt es zu bemerken, wenn Jesus nicht der Sohn Gottes war, so kommt auch seiner Mutter keinerlei Bedeutung zu. Man braucht nicht mal jenen Namen zu kennen. und wer wollte noch gerechterweise fortfahren, die Lehren Jesu zu bewundern, wenn es schon lächerlich war, die Kindheit dieses Jesus zu verehren. Aber alles bestärkte meine Überzeugung, wenn man die Jungfräulichkeit Mariens leugnete, wäre es das beste Mittel, die Christen zu Schülern des Mannes auszubilden, der durchaus nicht Gott sein musste. Wer sieht nicht, dass es besser ist, vor Gott Jesus von Nazareth zu töten? Die Evangelien, die Episteln, das ganze Neue Testament werden so zum bloßen Menschenwort und dann kann jeder sich herausnehmen, was ihm taugt. Er kann kritisieren, was ihm nicht passt und verneinen, was er übertrieben findet. Wenn im Orient die Ikonen die Träger der Marienverehrung sind, so ist es im Westen der Rosenkranz, der sehr populär ist. Diese Andacht ist radikal abzuschaffen, denn er allein schon bietet die Möglichkeit, den Glauben an einen dreifaltigen Gott aufrechtzuerhalten und zu verbreiten. Darum muss man denen, die ihn beten, ein schlechtes Gewissen darüber beibringen. Das ist die Summe der Anweisungen, die ich in die ganze Welt hinausgab, während in meinem Seminarzimmer die wunderbare Medaille an der Wand hing, die mir die Schwarzhaarige, die Cheveux Noir, gegeben hatte. Am Samstag darauf war sie verreist. Sie hatte sich ausgerechnet auf eine marianische Wallfahrt begeben, offenbar um meine Bekehrung zu erflehen. Meine Wut und meine Heiterkeit waren gleich groß. Was wird aus einem Kommunisten, wenn er sich heimlich von einer Ikone oder Medaille terrorisieren ließe?
Nun beginnt Michael an einem neuen Katechismus zu arbeiten, der für die neue universelle Kirche gedacht ist. Er arbeitete mit unerhörtem Eifer daran, denn er möchte die neue Pseudokirche noch erleben. Er schreibt:
Den Geist der Kinder zu formen, ist für jede Lehre, die sich selbst respektiert, eine Lebensnotwendigkeit. Schon den Kindern muss der Atheismus gelehrt werden. Gewisse Worte müssen endgültig aus dem Wortschatz verbannt werden. Darum ist es besser, einen ganz neuen Katechismus abzufassen, als jeden religiösen Unterricht zu unterdrücken. Das wird erst nach 2 bis 3 Generationen möglich sein. Im Augenblick muss man mit dem Phänomen Kirche noch rechnen und muss definieren: Kirche ist die Vereinigung von brüderlichen Freunden aus der ganzen Welt. Dieser Katechismus wird also von der Freundschaft handeln, welche die alte christliche Liebe ablösen wird. Später erhielt ich die Erlaubnis zur Teilnahme an 2 Universitätskursen. Das ermöglichte mir, in diesem Milieu unterzutauchen, ohne sich als Seminarist zeigen zu müssen. Der Direktor erlaubte mir auch, in Zivil zu gehen, so oft ich es für nötig fand. Er schien mir sogar darin zuzustimmen, dass die Soutane ein Anachronismus sei. Wir stimmten darin überein, dass der moderne Priester ganz verschieden von seinen Vorgängern sein müsse. Man müsse mit der Zeit gehen. Mir schien die Kirche genug rückständig. Es war leicht zu beweisen, dass sie sich seit dem Tridentinum nicht weiter gerührt habe. Es wäre also schnell die verlorene Zeit nachzuholen. Ich hatte schon 3 Jahre Seminar hinter mir und noch 3 Jahre vor mir. Dann sollte ich selbst Professor werden, wahrscheinlich im Seminar. Das sind die Schlüsselstellungen in der Kirche, wo es möglich wird, langsam einen ganz neuen Klerus heranzubilden, der mit dem alten nur mehr den Namen gleich hatte. Mein Leben war klar vorgezeichnet und ich hatte keine anderen Wünsche.
Michael geht nun daran, seinen Katechismus durchzuformen und zu feilen, damit er das große Werk seines Lebens werde, das ihm vorschwebte. Er schreibt: Zuerst ist das Wort katholisch durch das Wort universell zu ersetzen, was schließlich das Gleiche aussagt. Aber es ist doch wichtig, dass das Wort katholisch nicht mehr die Ohren der Protestanten beleidigen und auch nicht mehr die Gläubigen des römischen Ritus reizen könnte, sich für Superchristen zu halten. Dann sei der Heiligenkult auf breiter Basis einzuschränken. Die Heiligen müssten vor Gott verschwinden, denn es ist viel leichter, Gott zu töten als seine Heiligen. Im Moment war ich dabei, so lesen wir, zuerst jene auszumerzen, die nicht hinreichend beglaubigt waren, danach alle jene, welche sich nicht allzu große Beliebtheit erfreuten, und selbstverständlich alle jene, die mitgeholfen hatten, die Reformation zu bekämpfen. Denn im gegenwärtigen Zeitpunkt, wo man sich um die Einheit der Christen müht, sind diese nicht gerade eine Empfehlung. Später wird man dann mit Hinterlist und sehr diskret, mit viel Salbung und einigen Krokodilstränen die Rehabilitierung, noch später die Selig- und Heiligsprechung der größten Heretiker verlangen, insbesondere jener, welche einen brennenden und verzehrenden, ja explosiven Hass gegen die Kirche Roms zur Schau gestellt hatten. Zuerst müsste man einige Versuchsballone steigen lassen, zum Beispiel Luther, und wenn die Katholiken darauf reagieren, das heißt sich nicht entrüsten würden, so könnte man von dieser Art Tätigkeit eine kleine Extratour spielen lassen, jedoch mit Vorsicht und Maßhaltung, in regelmäßigen Zeitabständen, dann gedrängter. Dann das Gericht, den Himmel, das Fegfeuer und die Hölle leugnen. Viele sind ja geneigt zu meinen, dass die Güte Gottes größer sei als jedes Verbrechen. Man braucht also nur auf dieser Güte zu beharren. Übrigens wird ein Gott, vor dem man keine Angst mehr hat, schnell in Vergessenheit geraten. Soweit müsste man es bringen. Noch etwas. Die 10 Gebote Gottes kann man ja beibehalten, aber nicht die 6 Gebote der Kirche. Die sind doch so lächerlich. In Bezug auf die Weglassung der Kirchengebote soll man daraus Nutzen schlagen. Für den mündig gewordenen Christen, der sehr wohl weiß, dass Gott zu groß ist, um sich damit zu beschäftigen und nachzusuchen, ob wir am Freitag Fleisch essen oder nicht. Was die jährliche Beichte betrifft, so wird es gut sein, sie durch eine gemeinsame Zeremonie zu ersetzen, wo ein Priester die häufigsten Vergehen gegen die ärmsten Klassen aufzählen wird, denn gegen sie wird am meisten gesündigt. So muss man den Leuten sagen und sie von dieser Richtung ziehen und erziehen. Die Privatbeichte ist nur ein Zeitverlust. Ganz im Gegenteil aber wird die Zeremonie, wie ich sie mir vorstelle, die Seelen vervollkommnen und ausgezeichnete Früchte tragen. Dies alles erfordert einen gut durchgebildeten neuen Klerus. Was die verpflichtende Sonntagsmesse betrifft, muss man wohl festhalten, dass der moderne Mensch frische Luft und das Grün der Natur braucht, so dass es wünschenswert ist, wenn er am Samstag und Sonntag aufs Land gehen kann. Schließlich soll das gelten, was jeder nach seinem Gewissen verantworten kann. Diese von den Protestanten erfundene Methode, nur seinem Gewissen zu folgen, ist ganz ausgezeichnet. Sie lässt zu, dass man keine Befehle zu geben braucht, die gewisse Leute schockieren, und sie ersetzt diese Befehle durch verschiedene Einfälle, die eine freie Entscheidung erlauben. Selbstverständlich muss alles unterbunden werden, was das übernatürliche Leben und die Gnade betrifft. Das Gebet, ich meine die Sonntagsgebete, wird im Augenblick noch beibehalten. Doch muss man den Katholiken beibringen, dass sie wie die Protestanten nicht das Latein, sondern die Vulgärsprache jeden Landes gebrauchen. Auf diese liebenswürdige Art wird man uns 400 Jahre Arroganz verzeihen. Wenn diese neuen Übersetzungen den frömmeren Katholiken missfallen werden, und das ist ja vorauszusehen, so kann uns das nur recht sein. Dann kommen die 7 Sakramente daran, die alle zu revidieren sind, umso mehr als die Protestanten nur 2 haben. Alle Christen, wie immer sie sich bezeichnen mögen, haben die Taufe bewahrt. Aber was mich angeht, ist gerade sie das Sakrament, das ich zuerst verschwinden lassen möchte. Das schien mir relativ leicht, denn es ist, wie soll ich sagen, ein so kindliches Sakrament, fast so kindlich und einfach wie das Kreuzzeichen und das Weihwasser. Ich begann mit einer unabdingbaren Forderung, dieses Sakrament nur noch für Erwachsene zuzulassen, und zwar nur für jene, die glauben, ohne Taufe nicht auskommen zu können. Man muss also absolut die Idee auslöschen, dass die Taufe die Erbsünde tilge, denn diese ist eine rein literarische Erfindung. Die Geschichte von Adam und Eva wird nur mehr unter Gelächter erzählt werden können. Man wird dann sagen, die Taufe sei ein Zeichen der Zugehörigkeit zum universellen Christentum, nicht zum katholischen. Selbstverständlich ist das Sakrament der Firmung, das den Heiligen Geist spenden soll und nur von einem Bischof gespendet werden darf, energisch zu verhindern. Diese Handlungsweise wird es zulassen, das Dogma der Trinität anzugreifen, indem man sagen wird, es beleidige die Juden und Moslems und einige der jüngsten protestantischen Sekten. Dann wird es nicht mehr nötig sein, am Gründonnerstag das heilige Chrisam herzustellen. All dies würde zu viel nach Magie riechen. Man muss suggerieren, dass der Glaube sehr wohl von jeglicher Zeremonie und anderen äußeren Zeichen absehen könne und dass dies viel edler aussehen würde.
Was das Sakrament der Buße betrifft, so wird man es durch eine Gemeinschaftszeremonie ersetzen müssen. Diese wird nur eine Gewissensprüfung sein, welche durch einen dazu vorgesehenen Priester geleitet wird. Dann folgt eine Generalabsolution, wie in den protestantischen Kirchen. Die modernen Priester werden dann von den endlosen Beichtstunden und der Last, die sie erfordern, enthoben sein. Indem ich das niederschreibe, muss ich an meine unglücklichen Seminarprofessoren denken, die zur Stunde alle schon dahingeschieden sind. Jeder trug bis zu seinem Tode vor seinem Gott allein das unselige Wissen mit sich, welche Gefahr ich noch für die Zukunft der Kirche sein werde. Diese Gemeinschaftsbeichten sollen zweimal im Jahre zu Ostern und zu Weihnachten stattfinden. Einige junge Priester aber werden eigens dazu herangezogen, die Menge durch eine solide sozialistische Ausbildung zu beherrschen.
In Bezug auf das Sakrament der letzten Ölung muss man einen anderen Namen finden. Seit Beginn unserer Reform war man schon nicht imstande, es einfach wegzulassen. Da es die Schwerkranken betrifft, würde eine solche Maßnahme nicht populär sein, aber man muss dafür sorgen, dass Wörter wie ewiges Leben, Gericht, Paradies, Fegfeuer oder Hölle wegbleiben und nur der Wunsch nach Heilung in den Vordergrund tritt. In der Praxis aber wird man sagen, dass der Arzt keinen Priester brauche, der ihm beim Heilen helfen müsste. Ich würde überhaupt die Bezeichnung Krankensalbung wählen, um zu verhindern, dass der Gedanke an ein ewiges Leben auftauche und deshalb auch den Kranken leichter spenden lasse.
Übrigens mache ich mir keine Sorgen über all das, denn die Sakramente werden eines Tages alle sehr leicht verschwunden sein. Die Leute werden nämlich keine Zeit mehr dazu haben. Das Sakrament der Priesterweihe aber, das die Macht vermittelt, kirchliche Funktionen auszuüben, muss bleiben. Das ist klar. In unserer universellen Kirche brauchen wir ja auch Priester, welche die Verkünder der gesunden Soziallehre sein werden. Sie werden die Feste festsetzen, bei denen sie sich der Folklore bedienen werden. Denn das Volk braucht so etwas. Aber die Feste werden gänzlich nur für die Menschen da sein, ohne jede Ehrenbezeugung für irgendeinen Gott. Die Ehe ist auch kein unnützes Sakrament, doch unter der Bedingung, dass sie ein Familienfest und kein Sakrament ist. Bei der Frage, was ist die Eucharistie, wird jedes katholische Kind antworten, die Eucharistie ist ein Sakrament, welches wahrhaft und wesentlich den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi unter den Gestalten von Brot und Wein enthält. Also nur das. Es hieß ernsthaft arbeiten. Nicht, dass dieser Glaube nicht bekämpft werden könnte, aber es heißt vorsichtig sein und nicht gleich einen Frontalangriff unternehmen. Die sogenannte wahre Gegenwart Christi unter den Gestalten von Brot und Wein muss angegriffen werden. Vielleicht nur eine kleine Verdrehung. Wenn man sie geradewegs angreift, würden die Katholiken revoltieren. Nichts wäre gefährlicher, denn es ist bekannt, dass die Verfolgung den Glauben fördert. Es galt also, den Ausdruck wahre Gegenwart mit Stillschweigen zu übergehen, nichts Auffallendes einzufügen, was die Überzeugung zerstören oder bedeutungslos erscheinen lassen könnte. Zuerst ist es also notwendig, die Worte der Messtexte vollkommen zu reformieren und es wäre sogar gut, den Gebrauch des Wortes Messe selbst zu unterdrücken und es entweder durch Mahl oder Eucharistie zu ersetzen. Die Erneuerung der Messe soll die Wichtigkeit dessen, dass sie Konsekration nennen, herabsetzen, und auch die Kommunion soll einen viel banaleren Anschein bekommen. Das wird eine langwierige Arbeit geben, bei der kein Detail vernachlässigt werden darf. Also um anzufangen, es muss gleich festgehalten werden, dass der opfernde Priester dem Volk den Rücken zukehrt und direkt zu einem unsichtbaren Gott zu sprechen scheint, einem Gott, der durch ein großes Kruzifix repräsentiert wird, das der Priester vor sich hat. Dieser Priester ist also zugleich der Auserwählte Gottes und der Vertreter der Menge, welche ihn sieht. Er erweckt also den Eindruck von Macht, gleichzeitig aber von Trennung und Scheidung. Man muss also durchblicken lassen, dass die Pfarrangehörigen sich ein wenig verloren und isoliert, ein wenig verlassen vorkommen und dass sie sehr glücklich wären, wenn der Priester sich ihnen nähern würde. Wenn diese Idee gefestigt sein wird, bieten wir die Möglichkeit an, den erhabenen Altar aufzugeben und ihn durch einen absolut nackten Tisch zu ersetzen, wo der Priester von Angesicht zu Angesicht des Volkes stehen wird. Also am Volksaltar. Mehr noch, der Messteil, der sich hauptsächlich auf die Eucharistie bezieht, soll verkürzt werden, während der Teil, der das Wort Gottes lehrt, verlängert werden soll. Es ist ja bekannt, dass die Katholiken von einer aufreizenden Unwissenheit in Bezug auf die Bibel sind. Daher wird ihnen diese Änderung bei der Messe ganz legitim erscheinen. Ich sage nicht, dass sie glücklich sein werden bei so langen Bibelauszügen, denn meistens verstehen sie ohnehin nichts davon. Aber es ist auch nicht notwendig, dass sie es verstehen. Alle Messtexte werden sorgfältig verglichen werden mit denen der Anglikaner und Lutheraner, um einen einheitlichen Text zu gewinnen. Wer sieht nicht den ungeheuren Vorteil, der in einem solchen Verfahren liegt, das den Worten eine ganz entgegengesetzte Bedeutung gibt? Um den Begriff wahre Gegenwart Christi noch zu verdünnen, muss man auf jedes Dekorum verzichten. Also keine reich bestickten Gewänder mehr, keine Kirchenmusik, besonders keinen gregorianischen Gesang, dafür aber eine Musik im Jazzstil, keine Kreuzzeichen, keine Kniebeugen, keine würdige und ernste Haltung mehr.
Mehr noch, den Gläubigen soll das Knien entwöhnt werden und beim Kommunionempfang soll es absolut verboten sein. Schnell wird man auch die Handkommunion einführen. Dann hat nichts mehr einen geheiligten Charakter. Alles ist ausgelöscht. Und noch etwas. Es wird sehr empfohlen werden, keine Wochentagsmesse mehr zu lesen, denn die moderne Welt hat ohnehin keine Zeit dazu. Eine andere ausgezeichnete Methode wird es sein, Hausmessen zu lesen, gerade vor oder nach der gemeinsamen Mahlzeit. Bei dieser Gelegenheit wird der Hausvater und die Hausmutter das Sakrament der Priesterweihe empfangen. Um den Kult zu entsakralisieren, wird der Priester aufgefordert werden, die ganze Messe in der Volkssprache zu lesen und besonders die Konsekrationsworte nur wie eine Erzählung herzusagen, was sie ja auch wirklich sind. Er soll insbesondere nicht die Worte aussprechen, das ist mein Leib, das ist mein Blut, wie wenn er wirklich den Platz Christi einnehme, der sie aussprach. Dass doch jeder begreife, dass es sich hier wirklich nur um eine Erzählung handelt. Mit umso weniger Recht wird auch nur die Rede von einem Opfer sein, das heißt von einem unblutigen Messopfer, das erneuerte Kreuzesopfer. Kein Protestant akzeptiert diese Formel. Die Messe soll einzig und allein nur ein gemeinsames Mahl für das größte Gut der menschlichen Verbrüderung sein. Die Messgebete werden also aufs Äußerste vereinfacht, und sehr schnell wird dazu die Bewilligung gegeben werden. Nur drei Gebete werden gebraucht: das Offertorium, die Konsekration und die Kommunion. Wenn es uns aber gelungen sein wird, ganz verschiedene, vereinfachte und vermenschlichte Texte vorzulegen, soll man dann auch für die Erziehung künftiger Generationen sorgen und bestimmte Gebete aus der Messe Pius des V. festhalten, die dazu beitragen werden, die Menge im Ungewissen zu lassen. Ein solcher Mischstil schafft die nötige geistige Verworrenheit. So ist zum Beispiel das Offertorium ein Muster solcher Art. Da es sich um das Anbieten von Brot und Wein handelt, scheint es mir gerechtfertigt zu sagen, wir bringen hier dieses Brot von Menschenhand gemacht und das auch zur Ernährung der Menschen dienen soll. Auf jeden Fall sollen Wörter, die diese Zeremonie als etwas Geheiligtes darstellen sollen, wegbleiben. Hier ein Beispiel. In der alten Messe wurde immer gesagt, Jesus nahm Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Die Worte heilig und ehrwürdig müssen verschwinden aus unserem Sprachgebrauch. Man spricht nicht von heiligen und ehrwürdigen Händen, sondern man wird einfach sagen, er nahm das Brot, segnete es und so weiter. Dies ist ein gutes Beispiel für den Geist, in welchem diese Arbeit abgefasst sein soll.
Im 14. Kapitel gibt Michael die Beendigung seiner Katechismusarbeit bekannt. Er erhält von der Schwarzhaarigen den angekündigten langen Brief, in welchem sie um seine Abkehr vom Kommunismus, insbesondere aber von seinem verwerflichen Vorhaben ringt. Es ist ein Zurückrufen in vollendeter Liebe und Sprache. Michael aber bleibt unbewegt. Gefühle? Er kennt keine. Er kennt nur seine harte Aufgabe und er erfüllt sie. Michael antwortet nicht mehr auf diesen Brief. Hier stehen Apostel gegen Antiapostel, beide gleich zäh im Kampf gegen und für Gott und seine Kirche. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges bereitet Michael eine Reihe von Angriffen gegen die Kirche vor, von denen er hofft, dass sie in 30 Jahren zum Sieg der antichristlichen Kirche, also der Pseudokirche, führen wird. Für 1974 setzt er den vollen Sieg an. In seinen Aufzeichnungen schreibt er weiter, »In diesem Jahr werde ich die Geburt dieser universellen Kirche feiern können. Mein Hass gegen alles Übernatürliche machte mich nicht nur genial, sondern gab mir fast unglaubliche Kräfte für meine doppelte Aufgabe.« Denn man darf nicht vergessen, dass ich ja Theologie studierte und ausgezeichnete Noten hatte, in allem der Beste war, was mich lachen ließ, und in der Überzeugung bestärkte, dass ein Gott, der sich nicht die Mühe gibt, seine wahren Gläubigen zu schützen, dass ein solcher Gott nicht existieren kann. Ich beschloss also, dieses Theater zu zerstören. Das Wort übernatürlich beinhaltet alles, was der Mensch nicht verstehen kann. Ich wollte daher aus dem Neuen Testament alles ausmerzen, was nicht restlos erklärbar war. Da es unmöglich ist, auseinanderzuhalten, was er wirklich gesagt hat und was die Evangelisten hinzugefügt haben, so ist es am besten, alles, was die gesunde Vernunft abstößt, im Ganzen zu verwerfen. Die wichtigste Aufgabe für einen hundertprozentigen Marxisten, wie ich einer war, schien mir zu sein, das Problem der Kindheit Jesu anzugreifen. Mit glühender Überzeugung gab ich Weisungen heraus, welche die persönliche Freiheit jedes Menschen betreffen, die man ihm zubilligen muss, schon wenn er anfängt zu gehen und zu sprechen. Es ist wirklich ein Skandal, wenn sich Eltern das Recht anmaßen, ihre Kinder jeden Sonntag zum Gottesdienstbesuch zu zwingen und der Messe beizuwohnen. Es ist nicht weniger ein Skandal, wenn sie die Kinder in die Katechismusstunden einschreiben lassen, ohne sie um ihre Meinung zu fragen. Das hat zur Folge, dass diese armen Kinder glauben, auch dann zur Kommunion gehen zu müssen, wenn sie lieber spielen wollen. Und was soll man zur Taufe sagen, die ihnen schon in der Wiege aufgezwungen wird? Hier beginnt doch der noch größere Skandal. Ich empfehle eine Jugendinformation in der Kirche, in der Schule, im Radio, die Kinder der ganzen Welt aufzuklären, dass sie das Recht hätten, zu ihren Eltern Nein zu sagen, wenn diese von ihnen Gehorsam verlangen und sie so zu kleinen Heuchlern erziehen. Glückselig der Tag, an dem Tausende von Kindern offen und freudig sagen werden, »Nein, ich bin kein Christ, ich glaube nicht an Gott und ich bin auch nicht so dumm und naiv wie meine Eltern, die schon alt sind und zu nichts nütze.« In einigen Tagen musste nun Michael in die Exerzitien gehen, denn er stand knapp vor der Priesterweihe. Er empfand seinen Beruf als Sklaverei und schreibt, »In Rom werde ich in das Getriebe der ewigen Stadt kommen, wie man so sagt. Ich werde zermalmt werden, aber ich tröste mich in dem Gedanken, dass ich in Wirklichkeit ein Sandkorn bin, das die Maschine Kirche zum Stehen bringen sollte. Ja, ich würde sie so hemmen, dass sie niemals wieder repariert werden kann.« Ich trat also in die Exerzitien ein, um mich auf meine Weihe vorzubereiten. Sie würde mich zu einem Priester für alle Ewigkeit machen. Da ich an keine Ewigkeit glaubte, litt ich unter dieser Aussicht nicht. Das war ein böser Augenblick, wie bei einem Zahnarzt etwa. Der Tag brach an, wie die Schriftsteller sagen. Ich war ganz ruhig. Viele bemühten sich, mir an diesem Tag die Abwesenheit meiner Familie zu ersetzen. Jeder wollte mir etwas Liebes tun. Als ich in die Kapelle eintrat, war ich ein Muster an Bescheidenheit und Demut. Diese Tugenden sind leicht zu spielen, wenn ein geheimer Stolz alles trägt. Ich schritt dahin mit einem leicht gleitenden Schritt, die Augen gesenkt. Bald war alles vorbei. Der Rest des Tages verlief wie in einem schmerzlichen Nebel. Ich hatte nicht einmal den Wunsch, besonders fromm zu erscheinen und sanft leise Stimmen zu vernehmen, die von meiner künftigen großen Heiligkeit flüsterten. In den folgenden Tagen bereitete ich eine Reise nach den USA vor. Ich hatte die Absicht, einige der wichtigsten protestantischen Sekten zu studieren, um zu wissen, wie man diese lenken müsse. In diesen Tagen erfuhr Michael auch vom Eintritt der Schwarzhaarigen in den Karmel. Es brachte ihn etwas durcheinander und erinnerte ihn an seinen Schwur, alle Klöster der ganzen Welt, insbesondere die Kontemplativen, aufzulassen. Unterdessen aber ging seine Arbeit weiter. Er schreibt, »Meine Arbeit ging zwar voran, doch in einem gewissen monotonen Rhythmus. Da kam die Kunde, es soll ein ökumenisches Konzil eröffnet werden. Da flammte mein Eifer neu und verstärkt auf. Nun wurden dafür verschiedene Schemata vorbereitet. Und hier enden nun die Aufzeichnungen Michaels.
Thank you. Schlussbemerkung der Autorin Maria Cari. Die beim verunglückten Michael gefundene Mappe enthält keine Schemata für das Vatikanum III. Doch ist es sehr wahrscheinlich, dass solche Texte existieren und studiert, verglichen und schärfer formuliert worden sind. Einige in einem kleinen Heft schnell hingeworfene Anmerkungen in russischer Sprache, die ich heimlich übersetzen ließ, lieferten mir noch kurze Angaben in Bezug auf künftige Projekte meines Verunglückten. Für Menschen wie Michael war das Vatikanum II nur ein Versuchsballon, von dem in den Geschichtsbüchern kaum etwas zu finden sein wird. Das Erstaunlichste ist, dass niemand nach den Papieren Michaels fragte, wenigstens nicht bis zum heutigen Tag. Aber er hatte unter einem falschen Namen einen Wagen gekauft und wahrscheinlich versäumt, irgendjemanden von seiner Fahrt zu informieren. Ich weiß nicht, wo die Schwarzhaarige ist. Vielleicht betet sie in einem Karmel, wo die Schwester Priorin noch den alten Glauben haben wird. Vielleicht findet dieses Buch eines Tages seinen Weg in jenen Karmel. Möge dann die Schwarzhaarige wissen, dass auch ich für Michael bete.
Oh.